der Wohlstandsbildner Weihnachtspodcast für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Es geht heute um Investoren, Politiker und 100 Billionen Freunde mit 7 wertschätzenden Betrachtungen auf ein ereignisreiches Jahr. Ja, dieser Podcast ist der letzte für das Jahr 2022. Nächste Woche ist Weihnachten. Machen wir es uns also etwas gemütlicher als sonst mit über 30 Minuten Podcastlänge. Diese Investition von Zeit und Aufmerksamkeit soll sich aber lohnen. Die Themenvielfalt ist groß und wer jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird auch fündig. Und damit meine ich keinen Finanzseminargutschein, sondern etwas, das auf andere Weise größten Erkenntnisgewinn beschert. Im Februar diesen Jahres habe ich mich ja verpflichtet, jeden Samstag einen Podcast zu veröffentlichen, mit Ausnahme der Sommerpause. Heute weiß ich, dass das ganz schön mutig war. Andere mögen vielleicht denken, einmal pro Woche 10 bis 15 Minuten podcasten, was ist denn schon dabei? Vors Mikro setzen, irgendwas erzählen, MP3 ins Netz stellen und fertig. Ist doch ganz einfach. In dieser stark verkürzten Aufzählung von Dingen, die für so einen Podcast gemacht werden müssen, ist vors Mikro setzen das einzig Einfache. Alles andere kostet vor allem Zeit. Vielleicht verstehen das nur die, die solche Hördinger selbst mit einem gewissen Qualitätsanspruch anfertigen. Was es in jedem Fall am meisten dafür braucht, in meinen Augen, ist Disziplin. Und die aufzubringen war auch für mich nicht immer leicht. Okay, auf der einen Seite hat mich das Momentum der Regelmäßigkeit getragen oder auch die ein oder andere Rückmeldung von Hörern, sei es mit einem Lob oder mit einer Hörerfrage. Und das waren so goldene Momente, in denen ich dachte, Mensch, da hört ja einer zu, klasse, dann weiß ich, für wen ich nächsten Samstag wieder auf Sendung gehe. Auf der anderen Seite drückt, ja war es wohl, immer das Gewicht des Hamsterrads, weil es nun mal wöchentlich bewegt werden will. Doch nun ist es geschafft und ein erfülltes Jahr geht zu Ende. Grund genug für 7 Betrachtungen, die vor allem von 2 Dingen getragen werden sollen. Von weiterführenden Ideen und von Dankbarkeit. Betrachtung 1. Also, ein bisschen stolz bin ich schon drauf, dieses Podcast-Jahr jetzt durchgehalten zu haben. Das habe ich ja anklingen lassen. Selten hat es gar keinen Spaß gemacht. Meistens habe ich mich gefreut, schreiben und Ideen fließen lassen zu können. Ideen, aus denen einige richtig was für sich rausholen konnten, wie ich oft genug miterleben durfte, ja? In so manchem Portfolio blieb jedenfalls kein Stein bzw. Euro auf dem anderen. Da kamen auch ganz schnell Dollars dazu, Immobilien wurden zu Höchstpreisen verkauft, 4 Säulen in Rekordzeit hochgezogen, ja sogar einige Kapitalgesellschaften wurden gegründet, allein zur eigenen Vermögensverwaltung. Also ich glaube, manchem Ehepartner wurde schon ganz komisch, wenn da plötzlich das Wort Wohlstandsbildung ständig im Raum stand. Dann wurden weitere Konten eingerichtet, Geld in Länder geschickt, die man bisher gar nicht auf dem Radar hatte. Einige sind gleich hingeflogen, um sich alles anzuschauen und um millionenschweren Emittenten leibhaftig gegenüberzustehen. Mit Investmentcalls per Zoom wurden ganze neue Welten betreten. Investoren haben sich in eigenen Netzwerken zusammengeschlossen. Und sowas eigentlich Undenkbares wie das erste Zinsprodukt für Wohlstandsbildner. Ja, das gab es auch. Ja, und vor allem haben so viele eine Erfahrung gemacht, die ich jedem wünsche. Das Geld, das Investitionen, Strategien und manchmal sogar die Feinheiten der Gesetzgebung dahinter, dass all das richtig Spaß machen und erfüllend sein kann. Da legen sich bisherige Geldanleger ja eine ganz neue Identität zu. Eine Identität, die sie auf der nächsten Party vielleicht beim Was machst du denn so Smalltalk sagen lässt. Ich bin Investor. Ich bin Investorin. Und zwar nicht zum Angeben oder zum Schmäh, sondern aus der Überzeugung, das ist, wer ich wirklich bin. So bekommt kaum zu glauben Vermögensaufbau einen sinnstiftenden, aktiven Anteil am eigenen Leben und fristet nicht länger ein Schattendasein wie so oft, weil man das Thema an eine Vermögensverwaltung, an einen Robo-Advisor oder an einen ETF abgegeben hat. Solche Verwandlungen zu erleben und das, weil vielleicht ein Podcast das richtige Stichwort zur richtigen Zeit geliefert hat, das macht mir Spaß und das ermutigt mich, weiterzumachen. 2023 hören wir uns also wieder, aber in reduzierter Form. Ich verkleinere das Hamsterrad auf einen Podcast im Monat. Immer an seinem ersten Samstag ab 6 Uhr morgens soll er wie gewohnt verfügbar sein. Das soll jetzt mal für ein Jahr gelten, dann sehen wir weiter. Und was die Benennung angeht, auch dort will ich mehr Disziplin walten lassen. Jeder Podcast, der länger als 10 Minuten geht, ist dann auch wirklich ein Wohlstandsbildner Podcast. Jeder mit weniger als 10 Minuten ist ein Blitzlicht. Und so wird schon mit dem Intro klarer, wie viel Hörzeit auf einen zukommt und ob es reicht, eine Folge zwischen Pasing und Ostbahnhof durchzubekommen, sofern man Münchner ist. Und wenn es was Oberdringendes, Oberaktuelles oder Oberspannendes zu vermelden geben sollte, dann gibt es auch mal Podcasts oder Blitzlichter über den Samstagsrhythmus hinaus. Eure App zeigt es euch ja dann an. Zweite Betrachtung. Am 11. November diesen Jahres, gerade mal 5 Wochen ist es her, da ist jemand gestorben. Jemand gestorben, der mir viel bedeutet hat, obwohl ich ihn nicht persönlich kannte. Die Podcasts hier, alle bisherigen Artikel, einfach alles, was man von mir in geschriebener Form einsehen kann, das atmet den Geist von diesem großen Kopf, obwohl es unmöglich ist, ihm gerecht zu werden, denn er war unerfüllbar anspruchsvoll. Ich rede von Wolf Schneider, der sich in 97 Lebensjahren seinen Ruf als Sprachpapst ja wahrlich ehrlich erarbeitet hat. Link zu dem Mann siehe in den Shownotes. Mit seinen Büchern Deutsch fürs Leben, Deutsch für Kenner, Deutsch für Profis, Gewönne doch der Konjunktiv, genialer Titel, oder Speak German, auch nicht schlecht. Damit hat er mehr für die deutsche Sprache getan, als alle akademischen Einrichtungen zusammen, die oft das Gute wollen, dabei aber sprachlich das Böse erschaffen, wenn ich da nur ans Gendern oder an gewisse Rechtschreibreform denke. Was Wolf Schneider jemandem beibringen wollte, das war schnörkelloses Deutsch, das informiert und unterhält, einfach und verständlich, interessant und abwechslungsreich, das anspricht und nicht belehrt, indem Adjektive sparsam, lebendige Verben dagegen reichlich verwendet werden. Ein Deutsch, in dem die Vielfalt unserer Satzzeichen geschätzt wird, in dem Schachtelsätze ein leserfeindlicher Graus sind und bücherweise mehr. Dafür kämpfte dieser Mann. Und sein Kampf bringt einen oft zum Lachen, wenn Schneider sich über bornierte Journalisten etwa vom Spiegel ärgert. Da heißt es dann, herauskommen diese in jeder Hinsicht grauenvollen Satzgebilde. Oder ganz wunderbar, gibt es noch ein paar Deutsche, denen die Zähne singen bei diesem über Kreuz geläteten Quark? Und es folgen Zitate von Artikeln, die ihren Platz im Lexikon Deutsch zum Abgewöhnen verdient haben. Sein Tod hat mich veranlasst, vollends alle Bücher zu kaufen, die ich noch nicht von ihm hatte. Und überall liegen sie jetzt herum und es ist eine Freude. Es ist eine Freude darin, diese Liebe zu spüren und zu übernehmen, diese Liebe zu unserer Sprache. Denn die deutsche Sprache, die ist so schön, rhythmisch, genau, ausdrucksvoll, bildhaft und meistens köstlich pragmatisch, solange sie nicht verunstaltet wird von Beamten, Juristen, Gebrauchsanweisungen, Schreiber und Spiegelredakteur natürlich. Schneiders Credo war, wenn es der Leser leicht haben soll, muss es sich der Autor schwer machen. Für mich ist das der Hauptgrund, warum mir ein Podcast pro Woche genug Arbeit macht. Ich habe nun mal nicht das sprachliche Genie eines Goethe oder Jean-Paul. Bedeutet, ich muss mehrere Tage lang Sätze überarbeiten, einzelne Wörter und versuche immer zu verschlanken und zu verkürzen. Patrick, den armen Frankenmann, den quäle ich mit meinen eigenen Qualen, wenn er mir 5 bis 7 Mal Textvorlagen schicken muss, weil es immer irgendwas zu korrigieren gibt, zu verbessern. Schon zu Lebzeiten fühlte ich Wolf Schneiders Blick auf meiner Schulter und jetzt, entkörperlicht und befreit wie er ist, schaut er noch grimmiger, denn es gibt sie immer, die elegantere Wendung, den kürzeren Satz, die bessere Verständlichkeit. Und das hört nie auf, das ist ein ständiges Scheitern. Und das ist was Tolles, denn was gibt es Besseres, als ständig etwas besser machen zu können? Betrachtung 3. Ich bin dankbar, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Die Zukunft stellen wir uns zum Glück meistens rosiger vor, als sie dann wird. Das ist doch der Grund, warum wir überhaupt etwas anpacken, was über 4 Tage hinausgeht. Stellen wir uns nur vor, wir wüssten im Voraus, was für Schmerzen, Strapazen und Entbehrungen uns blühen, wenn wir Kinder in die Welt setzen würden. Nach Pareto sähe das dann so aus. 20% der immer Unerschrockenen würden trotzdem welche kriegen, klar. 20% würden sich sofort sterilisieren lassen. Und 60% würden es sich vielleicht so lange überlegen, bis die Biologie sagt, zu spät. Mit dem Blick in die Zukunft würde die Menschheit also aussterben. Oder stellen wir uns vor, wir wüssten schon zu Lebzeiten, wann unser Leben endet. Und vor allem, wie unser Leben endet. Irgendwie muss der Körper ja außer Dienst gestellt werden. Und das ist selten angenehm, denken wir zumindest immer. Und wenn es dann soweit ist, hat uns die Natur ja großzügig mit Neurotransmittern versorgt, die das Sterben ja recht angenehm machen sollen. Aber für die Angst vor dem Sterben, für die gibt es keine schönen Neurotransmitter. Wie gut daher ist es nicht zu wissen, wie es kommt. Ohne prophetische Gaben gehen wir entweder von nichts, ja, oder vom Besten aus, was unseren Tod betrifft. Und das ist doch ein Segen. Denn sonst würde in den meisten von uns alles an Freude und Leichtigkeit sofort entweichen. Ja, die wenigsten Herausforderungen würden wir bestehen, wenn wir immer wüssten, wie schmerzhaft die jeweiligen Projekte werden. Denn wir würden die Herausforderung gar nicht annehmen. In meinen Essenzseminaren haben wir diesen Umstand beleuchtet, warum die miesen Zeiten in unserem Leben unmöglich zu vermeiden und eigentlich immer ein gutes Zeichen sind. Und das entspannt ungemein. Nein, das macht sogar stark. Im Nachhinein spielen doch die Zeiten keine Rolle mehr. Wir vergessen das Alte mit seiner Mühsal und träumen schon wieder vom Neuen, das uns verheißungsvoll entgegendringt. In unserer rosaroten Vorstellung natürlich. Betrachtung 4. Seit gut 30 Jahren interessiere ich mich für Politik in der Welt und speziell in unserem Land. Und dabei sehe ich mich selbst nur als Beobachter, nicht als politischen Menschen, zumal ich völlig unparteiisch bin. Ich sehe in einigen unserer Parteien gute Ansätze, wertvolle Ideen, bin aber chronisch enttäuscht, wie wenig von ihnen durchgebracht werden oder wie langsam. Die Demokratie als Staatsform hat bis heute ja auch für mich keine bessere Alternative gefunden, also finde ich mich halt mit ihr ab. Was mich aber so frustriert, ist etwas Ureigendemokratisches, dass nämlich diese Parteien, von denen ich gerade gesprochen habe, gewählt werden müssen. Damit diese aber gewählt werden, müssen sie vorher um Wählerstimmen buhlen. Also werden heute Geschenke gemacht, weil mit den Kosten von morgen niemand in diesem Land gewählt wird. Und selbst wenn das Unbequeme manchmal oder sogar ganz oft so sinnvoll wäre, mangelnder Wohlstand macht Menschen so leicht kurzsichtig und lässt sie nach den Almosen von heute greifen. Sie vergessen aber, dass sie genau diese Almosen morgen wieder zurückzahlen müssen mit Zins und Zinseszins. Und von dieser Vergesslichkeit leben die Parteien alle 4 Jahre aufs Neue. Zu ihrer ganz eigenen Kunstform hat es ja dabei Angela Merkel gebracht. 16 Jahre hat sie uns Bürger vorgemerkelt, wie gut es uns doch in unserer unsicheren Welt geht. Stabilität, das haben wir bekommen. Und dabei hat sie an uns nur die Substanz verfüttert, die Generationen vor uns aufgebaut haben. Und jetzt, tja, jetzt stehen wir ziemlich nackt da. Wie wir uns gerade mit Energie versorgen, verteidigen, ernähren, gesund erhalten. Das ist doch entsetzliches Hauruckwerk eines Staates, der sich in unzählige Sackgassen festgefahren hat. Ich weiß auch nicht, was zu tun ist. Ich weiß es nicht besser in diesem grotesk komplizierten Staat, der so kleinteilig föderalistisch denkt und handelt. Aber 3 Anregungen, 3 Ideen habe ich dann doch, die viel Gutes in Gang bringen könnten. Erstens, fast alle Steuern abschaffen, vor allem die auf Unternehmen. Und dafür aber die Mehrwertsteuer auf den inländischen Endverbrauch richtig hochsetzen. Ein gesunder Staat finanziert sich durch den Konsum seiner durchweg wohlhabenden Bürger. Das ist mein Wunsch. Die Wertschöpfung bis hin zum Endverbraucher, die lässt er weitestgehend unbesteuert, damit die Wertschöpfungskette die besten Produkte hervorbringen kann. Am Ende der Kette bliebe dann allen Menschen mehr Geld. Und es wäre attraktiv, in Deutschland Firmen zu gründen oder anzusiedeln. Und wer sich dann in seinem Konsum einschränkt, der spart wirklich. Aber wie ist es heute? Heute zahlen die, die sich einschränken müssen, überproportional hohe Steuern. Und das ist sozialpolitischer Unfug und einfach nur ungerecht. Zweitens, wir haben fast 2 Millionen Beamte im Land. Deutschland, ja, das ist ein verknöcherter Beamtenstaat geworden, der die Rentenansprüche seiner Beamten sowieso nur noch mit Schulden bezahlen kann. Und es werden immer mehr Beamte, weil Beamtentum Absicherung, Ordnung und Ruhe im Kopf verspricht. Honig im Kopf vielleicht auch. Sicherheit first. Wenn dann noch ein bisschen Kreativität übrig bleiben sollte, ja, dann wäre das ein Glücksfall. Ich würde daher jeglichen Beamtenstatus und Bonus abschaffen. Weil das nicht geht, sollte es wenigstens ab sofort keine neuen Beamten mehr geben. Die Beamten von heute, die werden irgendwann sterben, das ist so natürlich wie tragisch, in jedem Fall aber eine enorme finanzielle Entlastung für den Staat. Rein beruflich gesehen ist es dabei schade um die, wie gesagt, rein beruflich gesehen, ja, die wirklich was bewirken wollten und vielleicht auch konnten. Als Lehrer, ja, als Polizist oder als Richter. Und genau diesen Anspruch, den würde ich fördern, indem solche Menschen besser bezahlt und befördert werden, je mehr sie bewirken, aber ohne Beamtenabsicherung. Und das wäre ein großartiger Anreiz für die Entfesselung von Ideen, die in jedem Menschen doch schlummern. Es würden so viel mehr helle Köpfe leuchten, die glücklich sind, ihre Talente ausleben zu können und dafür noch richtig gut bezahlt zu werden. Aber Menschen in Beamte zu verwandeln, mit der Lizenz zur Erschlaffung, das finde ich Unfug. Drittens, eine Legislaturperiode ist mit 4 Jahren zu kurz. Was wir doch damit haben, ist Dauerwahlkampf. Und der verschleißt nur Menschen und Geld. Schauen wir uns doch an, wie es jetzt ist. Da arbeitet sich ein Politiker 1 Jahr ein, dann hat er vielleicht 1 Jahr lang ein paar Ideen und spätestens ab dann redet er nur noch dem Volk nach dem Mund, um wiedergewählt zu werden. Und das alles ist teurer, unnütziger und hektischer Unfug. Aber diesen Ausflug ins Politische, den habe ich jetzt nicht gemacht, um nur zu schelten, sondern auch, um einigen Politikern meine Dankbarkeit auszudrücken angesichts einer Idee, die endlich gegen den Widerstand von ein paar Parteien durchgesetzt wurde. Die bitter nötige Idee, dass der Staat selbst mehr tun muss, als nur Steuern abschöpfen, um die Rente seiner Bürger sicherzustellen. Ob die Aktienrente jetzt der große Wurf ist, ja, das wird man sehen. Doch hier glimmt wenigstens ein unternehmerischer Funke. Wenn man nach dänischem und norwegischem Vorbild jetzt noch gute Aktienhändler findet, ja, dann wäre das ein Anfang. Sicher, finanziell ungebildet, wie unsere Politiker ja durchweg sind, haben sie zur Geldvermehrung nur die Börsen dieser Welt im Blick und hoffen wie alle anderen Schwarmteilnehmer auf das ewige Wachstum der Märkte. Egal, denn bevor gar nichts investiert wird, sollen sie halt in Aktien investieren. Und damit haben wir wenigstens die Chance auf Zuwächse. Denn wenn nichts passiert, ja, dann ist nur eins, aber das ist dann garantiert, das Versorgungs- und Schuldenchaos, wenn alle Babyboomer mit Jahrgang 1946 bis 1964 in Rente gehen. Betrachtung 5 mit einer Empfehlung, die ein prima Weihnachtsgeschenk abgibt. Wer was für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden tun will, der weiß doch oft gar nicht, wo er anfangen soll, oder? Denn alles, wenn man sich da mal so richtig beschäftigt mit, klingt so wichtig und unverzichtbar. Von der Ernährung und Einnahmeplänen von Pillen über Kraft- und Fitnesstraining bis hin zur Meditation, Yoga, Dehnübungen. Ja, man könnte locker den gesamten Tag nur mit Maßnahmen für die Gesundheit füllen. Also wo anfangen? Vor etlichen Jahren habe ich eine plausible Antwort auf diese Frage gefunden und war mit ihr, das wusste ich damals natürlich nicht, meiner Zeit weit voraus. Denn heute gibt es immer mehr Forschungsergebnisse dazu und die sind faszinierend. Es geht darum, dass ein circa 30 Jahre alter Mensch aus rund 30 Billionen Körperzellen besteht. Lange dachte man, dass der Zustand dieser Körperzellen bestimmt, wie gesund wir sind und uns fühlen. Natürlich stimmt das auch. Mit der Forschung von heute wird aber immer deutlicher, dass wir viel mehr sind als nur unsere Körperzellen. Wir bestehen nämlich zu einem mehr als 3-mal so großen Anteil aus Bakterien. Man schätzt, dass wir mit 100 Billionen Bakterien im und auf dem Körper ja, in freundlicher Symbiose leben. Und was da ans Licht kommt, ist, all diese Bakterien unterstützen uns nicht nur mit ein paar Nährstoffen hier und an einer Verdauungshilfe dort. Nein, die Frage ist vielmehr, an welchem Prozess in unserem Körper sind sie eigentlich nicht beteiligt? Dass das Mikrobiom im Darm darüber mitentscheidet, ob wir jetzt abnehmen oder nicht, ich hoffe ja, das ist banal und sollte mittlerweile eine Binsenweisheit sein. Aber es geht viel tiefer, bis in die subtilsten Schichten hinein, nämlich sogar in die Welt unserer Gedanken und Gefühle, bis hin zu dem, was wir Intuition nennen. Man konnte nachweisen, dass die Zusammensetzung unseres Mikrobioms maßgeblich darüber entscheidet, wie wir uns fühlen und infolgedessen, was wir denken und welche Ideen wir haben. Gruselig für die einen, großartig für mich, denn ich habe erkannt, Mensch, ich habe 100 Billionen Freunde und die trage ich jede Sekunde mit mir rum, was so praktisch ist, weil sie sind gar nicht schwer, diese Freunde oder zu finden, zumindest fühlen sie sich nicht schwer an. Ich fühle mich total durchdrungen von billionenschwerer Freundschaftsenergie quasi. Wir sind alle Billionäre. Und wenn wir nur mal ausspucken, landen 80 Millionen unserer Freunde auf dem Gehsteig und wir empfinden es nicht mal als Verlust. Das nenne ich mal Fülle. Freundschaften wollen aber gepflegt werden, wie es immer heißt. Damit ich das aber für einen Freund tun kann, sollte ich wissen, was der denn mag. Und um zu wissen, was er mag, sollte ich zuallererst wissen, wer denn ist mein Freund? Gebt zu, ihr wackeren Podcast-Hörer da draußen an den Lautsprechern. Von euren 100 Billionen Freunden kennt ihr nicht mal einen einzigen so richtig, stimmt's? Ein Wohlstandsbildner, der unter anderem auch in meinem Essenz-Seminar auf seine vielen Freunde aufmerksam gemacht wurde, der hat mir nun den Tipp zu einem Mikrobiom-Test zukommen lassen, den ich noch nicht kannte. Danke Philipp und liebe Grüße nach Bayern und an alle drei weiteren Wohlstandsbildner in deiner Familie. Was dieser Test nämlich anders macht als alle anderen, er zählt nicht die Bakterienkulturen in der Petrischale, sondern der Test untersucht die bakterielle DNA, also das Innerste der Bakterien selbst. Und dabei kommen viel genauere Ergebnisse heraus. Und aus diesen Ergebnissen lassen sich nun eine Menge Empfehlungen ableiten für, für fast jeden Lebensbereich. Gewicht, Schlaf, Immunsystem, Hormonsystem, biologisches Alter, Fitness, ja, Gemütszustand natürlich, Nährstoffversorgung und Auswertung, Cholesterinstatus, Appetit, ja, und so vieles mehr. Ja, sogar auf Finanzen dürfte das Mikrobiom einen indirekten Einfluss haben, weil es doch die Qualität unserer Entscheidungen mitbestimmt. Das eigene Mikrobiom einmal analysieren zu lassen, das könnte doch ein tolles All-Inclusive-Weihnachtsgeschenk sein mit Erkenntnisgarantie. Der Test, der kostet auf der Seite des Anbieters selbst rund 150 Euro und derzeit mit 20% Rabatt wegen Weihnachten. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Kleiner, aber feiner Nebeneffekt, dieser Link ist, wie in meinem Namen darin sofort zu erkennen ist, ein Affiliate-Link. Die Analysefirma, von der ich da jetzt gesprochen habe, die ist bereit, mir von jedem Kauf einer Mikrobiomuntersuchung ein paar Euro abzugeben. Liegt auch daran, dass ich mal Therapeut war. Dieses Geld ist aber nicht für mich, sondern für meine ehrenamtliche Hospizarbeit. Dort gibt es viele letzte Wünsche, die todkranke Menschen oft haben und die sie sich nicht leisten können. So eine letzte Wunschaktion hat sich vor ein paar Wochen wieder ergeben. Ein paar Zeitungen haben darüber berichtet. Deswegen gibt es auch davon einen Link in den Shownotes. Eine an ALS erkrankte Frau, die war einst Segelfliegerin und ihr Traum war es, jetzt zum Ende ihres Lebens nochmal in die Luft zu kommen. Den konnten wir natürlich verwirklichen, gleich am nächsten Tag. Besonders berührend war dabei die Idee einer der Krankenschwestern, die zur Unterstützung mitgeflogen ist. Sie hat während des Flugs noch Fotos aus der Luft, Stau auf der A8, Schloss Hohenzollern, was halt einen so freut in 3000 Fuß Höhe, diese Fotos hat sie an ihre Chefin im Hospiz gemailt. Die druckt sie sofort aus und stellt die Collage dann ins Zimmer der Dame. Was für eine geglückte Überraschung, als sie nach der Fahrt vom Flugplatz in ihr Zimmer geführt wird und ihren ganzen Flug in Bilderform wieder vor sich hat. Die sechste Betrachtung ist eine 2022 Geschichte, in der sich etwas, das menschlich unerfreulich ist, für mich als Chance herausgestellt hat, als Chance, ganz neue Wertschätzung für eine deutsche Behörde zu empfinden. Und die Geschichte geht so. Da hat eine betagte, vermögende Frau eine größere Geldmenge in Produktivkapital verwandeln wollen. Auf Anraten ihres Sohnes tat sie das dann mit Hilfe einiger feiner wohlstandsbildenden Investitionen. Das strategische Konzept dazu habe ich erstellt. Ende 2020 war das. Steigerung des Nettoinventarwerts bis heute noch geschätzt 30%. Sehr erfreulich eigentlich. Eigentlich, denn die Tochter der Investorin, eine Anwältin, Schwerpunkt Arbeitsrecht, finanziell so gebildet wie die meisten Anwälte, diese Tochter lebt weit weg von der Mutter und hat nichts von den Investitionen mitbekommen. Die Mutter hat ihr das verschwiegen, wohl damals schon wissend, dass da nur Ärger droht. Anfang diesen Jahres erfährt die Tochter nun aber davon und ist entsetzt. Allerdings nicht wegen der Investments, denn die hat sie ja gar nicht richtig angeschaut oder verstanden. Nein, sie fürchtet einfach pauschal um ihr Erbe. So vermutet es zumindest der Bruder. Also soll alles rückabgewickelt werden, sagt die Tochter kategorisch. Der Bruder ist auf Weltreise und kann nicht eingreifen. Die Mutter ist da im hohen Norden allein, überfordert und verängstigt. Also nimmt die Tochter nun das Zepter in die Hand. Was tut sie als erstes? Da verweise ich auf Podcast 84. Dort erwähne ich das Standardvorgehen von so vielen Deutschen, wenn sie raus wollen aus ihren Investments. Als erstes drohen sie dem Vermittler mit Klage, wenn nicht sofort das Geld wieder zurückkommt. Also flattert mir eine in rüdem Tonfall verfasste Klageandrohung auf den Tisch. Gleichzeitig wurde die ganz große Keule geschwungen. Das wurde mir aber erst klar, als ich ein paar Wochen später Post bekam. Post von der mächtigsten Finanzbehörde unterhalb des Finanzministeriums. Die Anwältin hat mich bei der BaFin angezeigt. Vorwurf: unerlaubte Geschäfte auf deutschem Boden, die gegen das Bankengesetz verstoßen. Das sah jetzt nicht mehr nur nach »Ich will mein Erbe zurück« aus, sondern nach »Und außerdem mache ich dich platt. Ich kenne dich zwar nicht, aber ist doch egal. Donnerwetter.« Jetzt wurde es spannend. Wer hat schon mit der obersten Finanzbehörde Deutschlands zu tun, mal so ganz direkt? Die jedenfalls muss solchen Anzeigen gewissenhaft nachgehen. Anlagebetrug, das ist ja alltäglich. Aber Geschäfte, die eigentlich nur Banken machen dürfen, da ist die BaFin sehr empfindlich. Also rede ich mit der Person bei der BaFin, die meinen Fall untersucht. Diverse Erklärungen, warum ich keinerlei Gesetze missachtet habe, haben nicht überzeugt. Ist ja auch richtig so. Erklären kann man viel, wenn der Tag lang ist. Das gilt ja auch für Gauner. Beweise müssen her. Und die BaFin macht es richtig. Folge der Spur des Geldes, auch beim Ogger. Und auf diese Spur setzte sie zwei Jagdhunde aus dem Süden Deutschlands. So kam ich in den Genuss eines Besuchs. Eines Besuchs von zwei wackeren Bayern, die für eine gleichfalls mächtige Behörde arbeiten, für die Deutsche Bundesbank. Das war auch mir neu, dass die Bundesbank der verlängerte Arm der BaFin ist für investigative Operationen, will ich mal sagen. Es wurde also immer spannender. Im Vorfeld des Besuchs haben mich die Bundesbankbeamten natürlich um Unterlagen gebeten. Klar, sie müssen sich ein vieles einarbeiten. Bis zu dieser Bitte um Unterlagen war der Fall für mich, ja, lästig, aber harmlos. Jetzt kam es dicke. Denn wenn die Bundesbank prüft, dann macht sie es richtig. Ich möge doch sämtliche Geschäftsvorfälle mit allen dazugehörigen Verträgen, Vereinbarungen und Kontoauszügen und Belegen seit 2015 vorlegen, ebenso sämtliche Dokumente mit Emittenten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Ich will diese Geschichte an der Stelle nicht spoilern, aber Einblick geben, wie ich mich damals gefühlt habe, das will ich schon. Ich war angeregt, neugierig, ja glücklich über so ungeahnte Erfahrungswelten. Entspannt, gelassen, was auf jeden Fall den Vorwurf gegen mich anging. Aber, und das wiegte am schwersten, dann war ich genervt, frustriert und völlig überlastet, weil ich die letzten 8 Jahre Geschäftsleben rekonstruieren sollte. In diesen Jahren ist schließlich viel passiert. Also saß ich da Wochen dran, alles zusammenzusuchen. Ja, da war ich dann schon einige Male sauer auf die sauertöpfische Tochter, die mir das eingebrockt hat. Am Ende kamen über 4 GB an Daten zusammen, denn wenn schon, denn schon, dachte ich, und ich habe alles offengelegt. Bis zum 4,40 Euro Parkbeleg vom 24.06.2017. Und genau das war einer der Segen an der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt eine Ordnung und eine Transparenz auf meinem Computer. Mein Aszendent Jungfrau jubiliert. Wenn jetzt nur noch das Finanzamt kommen könnte für eine Steuerprüfung der letzten 5 Jahre, dann würde mich das nicht schrecken, nein. Dann würde sich der Aufwand so richtig lohnen und pures Wohlgefühl auslösen. Doch es war auch menschlich eine gute Erfahrung. Die Bundesbankleute, das waren richtige Bayern, Oberbayern und Beamtenpokerface hin oder her. Alle, die mit Oberbayern zu tun haben, wissen, was für ein zünftiger Spaß das sein kann. Und sie waren richtig freundlich, hilfsbereit, ja, und in manchen Fragen geradezu fürsorglich mit Tipps, wie ich das eine oder andere anpacken könnte, damit die Dinge noch tadelloser sind als nur ordentlich. Ganz sympathisch war auch, dass mir die beiden Beamten Rede und Antwort standen zu ihrer Behörde, was die alles macht, außer für die BaFin zu ermitteln. Und das gab mir mal die Gelegenheit, mich zu bedanken. Ja, mich zu bedanken, wenigstens bei Bundesbankangestellten, für die Jahre, in denen der Bundesbankchef Jens Weidmann hieß. Das war so ein toller ordnungspolitischer Ökonom und in der EZB der Einzige, der die inflationäre Geldpolitik von Draghi und Lagarde offen wagte zu kritisieren. Er wurde 2021 durch einen SPD-Gefolgsmann ersetzt. Na ja. Was nun die beiden wackeren Bayern letztlich der BaFin berichtet haben, das weiß ich nicht. Doch da ich lückenlos nachweisen konnte, dass ich tun darf, was ich tue und das nicht nur irgendwie tue, sondern gut tue, indem ich vor allem selbst maßgeblich investiert bin, da brauche ich den Einblick wahrscheinlich auch gar nicht. Was die rebellierende Tochter nun angeht, sie hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Von ihren Anwälten habe ich auch nichts mehr gehört. Vielleicht kommt sie irgendwann, um mir ein Angebot für die Anteile zu machen, die sie im Namen der Mutter noch versilbern will. Da helfe ich ihr dann gerne, aber nur, wenn der Tonfall stimmt. Die 7. und letzte Betrachtung nimmt das in den Fokus, was mich über das ganze Jahr am meisten erfreut hat. Die Investorengemeinschaft der Wohlstandsbildner ist wieder gehörig gewachsen. Im 8. Jahr in Folge jetzt, seitdem es die Wohlstandsbildnerstrategie in ihrer öffentlichen Form gibt. Was mich daran so begeistert, das ist die Abwechslung, die ein Macher und Neugieriger wie ich nun mal braucht. Die Abwechslung, die ich mit den vielen verschiedenen Menschen habe. Wen wir da nicht alles begleiten dürfen auf ihrem Investorenweg. Professoren, Ärzte, Wissenschaftler, Wirtschaftsprüfer, Banker und Juristen sind tatsächlich auch dazu gekommen, aber richtig pfundige, gut gelaunte. Und es gibt Unternehmer, professionelle Investoren, Ausgewanderte, Staatenlose, Krankenschwestern, Altenpfleger, Hospizmitarbeiter, Heilpraktiker, Lastwagenfahrer, Studenten und Auszubildende. Ja, bis hin zu den jüngsten Wohlstandsbildnern, teils nicht mal ein Jahr alt und an Finanzen noch so gar nicht interessiert, aber ihre Eltern sind es. Und das ist einfach großartig. Da werde ich von Marketingfirmen immer gefragt, Herr Ogger, was ist denn Ihre Zielgruppe? Wir müssen mit dem Laserstrahl des Zielgruppenmarketings in den Markt gehen. Und gell, Sie wollen doch die Vermögenden, die Unternehmer. Das ist doch das Klientel für Ihre Strategie, richtig? Tja, bis heute konnte ich mich auf nichts festlegen. Denn einige Berufsgruppen und Einkommensverhältnisse auszuwählen, hieße ja, unzählige andere niemals kennenzulernen. Ja, bei einem Studenten sind vielleicht nur 400 Euro verdient für viele Stunden Aufwand und jahrelange Betreuung. Aber der erfindet in der Pandemie Beatmungsgeräte, wie ich es erlebt habe, fängt jetzt klein an und entwickelt sich zu einem beispiellosen Unternehmer, dem zuzuschauen bei seiner Rackerei die helle Freude ist. Oder Polizisten und Lehrer, von denen wir es hier ja schon hatten. Das sind keine Unternehmer per se, wenn sie auf die Wohlstandsbildner treffen, aber sie sind neugierig und offen. Und dann lernen sie unternehmerisch zu denken und werden damit auch garantiert bessere Polizisten und Lehrer. Finanziell entspannter werden sie auf jeden Fall. Oder Rentner, die keinen Druck haben wegen Geldes, das sie nicht haben, sondern wegen Geldes, das sie haben. Und um das sie sich zu Recht sorgen angesichts von 10% Inflation und anderen Problemen in unserem Land. Ja, für Banken und Vermögensverwalter sind diese Rentner die Cash-Cow schlechthin. Ahnungslose und wehrlose Geldlieferanten, vor allem für den eigenen Profit. Aber es geht eben auch anders. Warum nicht mit 64 noch Teilhaber werden an einer eigenen Firma, an einer eigenen Wertschöpfungskette zusammen mit ein paar anderen Gesellschaftern aus dem ganzen Land und allen Berufsgruppen? Das schützt nicht nur das eigene Geld, das vermehrt es auch nicht nur, sondern es macht auch saumäßig Spaß. Denn es macht Sinn, ist begreifbar und nützlich. Mit all diesen Menschen geht es weiter im nächsten Jahr. Wir werden uns wiedersehen, sei es im Seminar, in einer Hauptversammlung, im Rahmen eines Webinars, das ein neues Investment vorstellt, oder einfach unter vier Augen mal reden, um die aktuelle Lage zu beleuchten. Da freue ich mich drauf, oh ja, denn mir geht es wie dem Verwaltungschef eines Emittenten, mit dem ich erst gestern gesprochen habe. Und der sagte zu mir: Andreas, deine Wohlstandsbildner haben Probleme wie alle anderen, die sich bei uns melden. Aber sie sind immer höflich und wertschätzend. Mit denen sind ruckzuck alle Fragen geklärt und dann hat man noch ein schönes Gespräch und vielleicht neue Ideen für die Zukunft. Wir hören schon oft am Tonfall bei der Begrüßung, ob es sich da um einen Wohlstandsbildner handelt. Liebe Wohlstandsbildner, ihr kennt alle diesen Verwaltungschef von einem der Emittenten der dritten Säule, Agrikultur. Er würde es euch auch persönlich sagen, aber das ist ein Ostwestfale und die tragen ihr Herz nun mal nicht so direkt vor sich her. Fragt ihn aber ruhig, ob ich ihn richtig zitiert habe. Besser jedenfalls könnte ich nicht zusammenfassen, was mir an dem Job so gut gefällt und was mich erfüllt. Der schönste Beweis für mein Leben in Fülle, ja, das ist nicht die Geldmenge auf irgendwelchen Konten, sondern genau das. Diese Vielfalt der Menschen, die Wertschätzung, dass wir hier jenseits von Banken und Börse schon was Besonderes machen, dass es noch persönlich sein darf, obwohl wir nun schon recht viele sind. Und das ist die Vorfreude auf alle weiteren gemeinsamen Projekte, von denen ich euch schon intern berichtet habe. Wir hören uns wieder am ersten Samstag im Januar 2023, dann mit neuer Intro-Musik, aber gewohnter Intensität. Eine gute, entspannte Zeit bis dahin. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Euer Andreas.